Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Ich lese Galater 2, ab Vers 15 für den Zusammenhang, Vers 15 bis 21. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Diese Predigt heißt, Christus lebt in mir. Sie hat vier Thesen von Paulus aus diesem Text. Aber erstmal nochmal als Rückblick, der Jochen hatte ja zuletzt über den Galaterbrief gepredigt. Paulus ist erstaunt und entsetzt, dass die Christen in Galatien das Evangelium hinter sich gelassen haben und verfälscht haben und auf dem Weg sind in gesetzliche Irrlehre. Und diese Gemeinden, die er gegründet hatte, haben auf Irrlehrer gehört, die nach Paulus' Abreise hinter ihm hergegangen sind in die Gemeinden und ihnen gesagt haben, die haben aus Paulus Jesus allein rettet, ein Jesus plus rettet gemacht. Jesus plus das Halten der Gebote. Jesus plus die Beschneidung. Jesus plus die das Essen von koscherem Essen. Jesus plus statt Jesus allein. Das ist eine sehr menschliche Haltung. Wir nennen diese Leute heute der Einfachheit halber einfach die Gesetzlichen. Man kann sie auch die Beschneidungspartei oder was auch immer nennen. Wir nennen sie heute einfach die Gesetzlichen, auch um das ein bisschen für uns deutlich zu machen. Wir sind auch so. Das ist die ganz normale menschliche Standardhaltung, zum Beispiel auch im Alltag, auch untereinander. Letztens wollte ich meinem Kumpel einen Burger ausgeben nach dem Hauskreis und dann, weil er kein Geld hatte, ne? Weil ich das auch weiß, weil er auch gesagt hatte, er kann eigentlich nicht mitkommen ins Salzhaus, er hat kein Geld. Und dann hat er aber sehr widerwillig sich erst einladen lassen und kurz vorher ist er sogar abgesprungen und hat sich von einem anderen Freund lieber was geliehen, weil dann kann er es ihm ja zurückzahlen, indem er auf dem Rückweg noch irgendwo auf der Bank, an der Bank hält und von seinen Ersparnissen die 5 Euro herholt für den Burger. Und diese Neigung zu sagen, es ist mir unangenehm, wenn ich mir was schenken lassen muss, allzu menschlich. Deswegen nennen wir sie einfach mal die Gesetzlichen und meinen damit auch den Gesetzlichen in uns selbst. Konflikt hat Paulus scheinbar sein ganzes Leben lang gehabt, dass Menschen in ihrer Neigung, wie soll ich sagen, sich nichts schenken zu lassen, dann sich ärgern über sein Evangelium, weil es ein Geschenk ist. Und Paulus ist nach Jerusalem gekommen, sein Gespräch dort mit den anderen Aposteln hat ihn bestätigt und sein reines Evangelium. Kein Apostel glaubt das, also dass man durch Jesus plus etwas gerettet wird. Alle stimmen Paulus zu, man wird allein durch den Glauben gerettet, nicht durch das Halten irgendwelcher Gebote. Und das ist auch die Hauptbotschaft unseres Abschnitts. Das Evangelium lehrt uns, dass wir durch Glauben allein gerechtfertigt werden, nicht durch unsere Taten. Und dieses Prinzip müssen wir in allen Lebensbereichen umsetzen. In allen. Für Petrus war das bei Jochens Predigt, beim Essen muss man das Evangelium ausleben. Ich weiß nicht, was es für dich heute sein wird. Das musst du auch irgendwie selbst wissen. Wo ist in deinem Leben die Not am Mann, wenn es darum geht, das Evangelium konkret auszuleben? Also die vier Thesen, die sind wirklich lebensverändernd. Die machen aus Paulus' Leben oder das christliche Leben etwas radikal anderes als das, was man sonst so als Leben beschreibt in der Welt. Ich habe heute auch keine weitere Anwendung als nimm dir diese vier Thesen zu Herzen. Merk sie dir und versuche im Alltag an sie zu denken. Das sind wie so kleine Ich-Botschaften, die man sich selbst senden kann, weil das menschliche Herz ist so eine Ich-Boten-Fabrik. Die schickt dir immer die Botschaft, du kannst das nicht, du bist wertlos, der ist besser als du, du bist zu spät, du bist zu langsam, du bist, was weiß ich, irgendwas, das aus deinem Herzen kommt und dich und dir sozusagen sagt, wie die Dinge angeblich sind. Und Paulus hat da vier ganz andere Thesen. Ich lese sie mal kurz alle vor. Die erste These ist, durch das Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Oder positiv ausgedrückt, ich lebe für Gott. Zweitens, ich bin mit Christus gekreuzigt. Drittens, Christus lebt in mir. Und viertens, ich lebe im Glauben. Das sind vier Sätze, die im Alltag hoffentlich nach dieser Predigt in euch immer wieder hochkommen werden. Also die erste These, durch das Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Oder ich lebe für Gott. Diese Gesetzlichen haben Paulus vorgeworfen, du lehrst, dass man sündigen darf. Also die haben gesagt zu Paulus, wenn die Leute deiner Botschaft folgen, werden sie weiter Sünden begehen. Und sie meinten damit vor allem das Brechen der kulturellen Gebote von den Juden. Also das Gebot zum Beispiel, wer zu Gottes Volk gehört, soll sich beschneiden lassen. Oder das Gebot, dass man keine unreinen Tiere essen darf, so wie die Heiden. Weil diese Gesetzlichen haben gedacht, durch das Halten dieser Gebote wird man vor Gott gerechtfertigt. Er wird im Endgericht sozusagen gucken, hast du dich an die Speisvorschriften gehalten? Hast du deine Kinder beschneiden lassen? Hast du die 10 Gebote gehalten? Und diese Gesetzlichen und auch der Gesetzliche in uns, die halten die Gebote, um in den Himmel zu kommen. Für sie ist das mosaische Gesetz wie eine Himmelsleiter oder wie ein Heilsweg oder der Heilsweg schlechthin. Und das Gesetz ist für sie Teil der Gnade. Also die Gnade Gottes für einen Menschen, der als Jude aufwächst, ist für sie erstens, er hat die Gnade Gottes, indem er als Jude geboren wird. Er hat das Gesetz, das er halten darf, um gerettet zu werden. Und weil Gottes Gnade so groß ist, darf er zusätzlich dazu auch an Jesus glauben. Und für einen Heiden haben sie gedacht, die Gnade Gottes ist, er darf an Jesus glauben. Und die Gnade ist außerdem, er darf Jude werden und das Gesetz halten und gerettet werden. Und deshalb haben sie Paulus gesagt, warum raubst du den Heiden jetzt die Chance, die Gnade Gottes zu haben? Warum nimmst du ihnen das? Warum verwirfst du die Gnade? Ich gucke mal kurz, ob das der richtige Begriff war, den Paulus dann zurückweist. Ja, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, sagt er. Aber die haben gesagt, doch. Wenn du sagst, man wird allein durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt, dann werden die Leute diese Sünden begehen. Also die Gebote übertreten. Und dann werden sie Sünder sein. Und damit machst du deinen Jesus zu einem Diener der Sünder, zu einem, der anderen hilft, zu sündigen, der ihnen eine Ausrede gibt, zu sündigen, indem sie dann die ganzen jüdischen Vorschriften brechen. Und Paulus antwortet auf diesen Vorwurf, ja, wenn es Sünde wäre, sich nicht zu beschneiden, und wenn es Sünde wäre, nicht koscher zu essen, dann wären wir wohl Sünder, wenn wir das machen. Aber es ist keine Sünde, wenn ein Jude auf Jesus vertraut für sein Heil, dann ist das keine Sünde, wenn er dann zum Beispiel mit einem Heiden zusammen an einem Tisch sitzt. Dann ist das keine Sünde, sondern Liebe seinem Bruder in Christus gegenüber. Und Freiheit, die er dazu hat von Gott. Er darf mit einem Heiden Christen ein Schnitzel essen, obwohl er das vorher nicht durfte. Die Frage ist, der Vorwurf an Paulus ist, du löst etwas auf. Er sagt in Vers 18, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich als Übertreter hin. Dieses Niederreißen ist Auflösen. Das, wo Jesus selber gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sagen die dem Paulus jetzt, du löst aber auf. Und Paulus sagt dagegen, wenn wir sagen, man wird allein durch den Glauben gerettet und man kann sich gar nicht durch das Halten der Gebote selbst retten, dann könnt ihr nicht im Nachhinein sagen, man muss aber die Gebote halten. Das ist ein Widerspruch, das funktioniert nicht. Also Paulus hat nicht gesagt, das Gesetz löse ich auf, genau wie Jesus auch nicht gesagt hat, das Gesetz löse ich auf. Er löst das Gesetz als Heilsweg auf. Das ist so ein bisschen so, als würde ich eine Straße aufzulösen, wäre sie zuzuschütten oder komplett wegzumachen. Was Paulus macht, ist, er hängt ein Schild hin und sagt, das ist eine Sackgasse. Er lässt die Straße stehen, sie führt auch bis zu ihrem Ende, sie ist noch da. Er hat sie nicht aufgelöst, aber er sagt, da braucht ihr gar nicht langfahren, da kommt ihr nur am Ende an und hat nichts davon. Er hat den falschen Heilsweg aufgelöst, weil das war eine gängige Vorstellung bei den Juden, dass man sich sein Heil erarbeiten kann, dass man gerechtfertigt werden kann vor Gott. Aber es ist nicht aus der Bibel, sondern wie gesagt aus dem menschlichen Herzen. Deswegen hat sich Jesus auch so sehr mit den Pharisäern immer gestritten darüber. Zum Beispiel, Mose befiehlt ja wirklich, dass man seine Kinder beschneiden soll. Das ist eines der Gebote, das die Juden hatten. Aber gleichzeitig befiehlt Mose in 5. Mose 10, Vers 16, beschneidet eure Herzen. Und da hatten die Gesetzlichen jetzt ein Problem. Ein Kind beschneiden, das kann man. Das ist machbar. Das ist ein Gesetz, das kann ich halten. Und das haben auch ganz viele gehalten. Aber ich kann mein Herz nicht beschneiden. Ich kann dieses Gesetz weder wörtlich umsetzen, weil dann bin ich tot, noch kann ich das irgendwie im übertragenen Sinne tun, weil ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu verändern oder mein Herz zu verändern. Das heißt, an dieser Stelle zeigt mir das Gesetz selbst, du kannst mich nicht halten. Ich kann dir eigentlich nicht helfen als Heilsweg. Also durch das Gesetz kann ich schon erkennen, dass ich das Gesetz nicht halten kann. Paulus hat es so formuliert in Vers 19, nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Das heißt, man könnte auch übersetzen, ich bin dem Gesetz als Heilsweg gestorben. Es hat sich als nutzlos für mich in der Hinsicht erwiesen. Wofür das Gesetz gut ist, das wird Paulus über die nächsten Kapitel und Wochen für euch zeigen, wofür es dann trotzdem da ist und da war. Aber als Heilsweg ist es nutzlos. Ironischerweise ist das jetzt genau der Moment, in dem Paulus tatsächlich für Gott leben kann. Vorher konnte er nicht für Gott leben, weil er ja für sich selbst gelebt hat, für seine eigene Rechtfertigung, für sein eigenes Heil. Und diese Ziele beißen sich massiv. Entweder ein Leben ist für Gott oder es ist für mich. Und wenn ich die Gebote halte, um Gott zu gefallen, damit ich in den Himmel komme, dann ist das wieder letztlich für mich. Das durchschauen auch Religionskritiker, die sagen, das ist doch egoistisch, wenn du nur Gutes tust, damit es dir danach gut geht. Warum ist das denn dann gut? Selbst Jesus hat gesagt, das können sogar Heiden machen, diesen eigenen Vorteil sozusagen suchen. Aber Paulus kann jetzt sozusagen sagen, dieses Ziel ist in Christus erreicht. Dieses Lebensziel, dass ich gerettet werde, das brauche ich gar nicht mehr angehen. Das kann ich getrost zur Seite legen und wirklich für Gott leben. Und seine Gebote machen für ihn. Also er will sich einfach nur noch dem hingeben, der sich ihm hingegeben hat. Und mit Paulus kann jeder Christ sagen, ich will das Gesetz nicht mehr versuchen zu halten, damit ich in den Himmel komme, sondern weil ich in den Himmel komme. Zum Beispiel, wenn man als Lehrer auf eine Klassenfahrt fährt, wir waren in Holland, als ich Lehrer war, und da gibt es Gesetze, die gibt es hier nicht. Oder vielleicht andersrum, hier gibt es Gesetze, die gibt es dort nicht. Und wir können aber nicht einfach sagen als Lehrer, ja, die holländischen Gesetze gelten jetzt für diese Jugendlichen. Da steigen uns die Eltern ja ganz stark aufs Dach, wenn wir nach Hause kommen. Das heißt, wir haben in Holland das deutsche Gesetz gehalten, nicht weil es dort gilt, sondern weil wir deutsch waren oder sind. Und genauso halten wir das Gesetz Gottes, nicht weil wir es sozusagen müssen, wir sind ja in Holland sozusagen, aber wir tun es trotzdem, weil das unsere Identität ist, weil wir zu Gott gehören, leben wir nach seinen Geboten in einer Welt, die das nicht tut. Genau wie man sich als Mensch, der im Exil lebt oder der ausgewandert ist, nicht gänzlich von seiner Heimat trennen will oder kann. Man hält sich immer noch sozusagen an die ungeschriebenen, natürlichen, kulturellen Gesetze. Genau, also ich halte das Gesetz, weil ich in den Himmel komme. Was für ein Riesenunterschied. Ich versuche nicht mehr, sagt Paulus, Gott zu gefallen, damit er mich in den Himmel lässt. Sondern ich versuche Gott zu gefallen, Punkt. Einfach so, ohne Hintergedanke, ohne Kuhhandel mit Gott, ohne Bedingungen von meiner Seite und aus Dankbarkeit, nicht aus Angst. Um seiner selbst willen, nicht um meinetwillen. Und das ist eine ganz neue Motivation und Freiheit und auch eine ganz neue Einladung an Nichtgläubige. Also viele, wie gesagt, glauben, ja, was ist denn so toll daran, dass ihr als Christen nur Gutes tut, damit ihr in den Himmel kommt. Da hast du vielleicht die Christen an der Stelle bisher falsch verstanden. Also die erste These, ich bin dem Gesetz gestorben. Ich lebe nicht für das Gesetz, ich lebe für Gott. Und das kannst du dir sagen, wenn du dich schlecht fühlst, weil du mal wieder irgendwas nicht richtig gemacht hast. Oder wenn jemand mit der Gewissenskeule kommt und sagt, du musst aber das und das machen, also wenn jemand sagt, du musst anstatt du darfst, du bist eingeladen, dann kannst du sagen, ich will nicht aus einer falschen Motivation heraus Ja sagen zu irgendeinem Dienst, den ich eigentlich nicht machen will oder kann und so weiter. Oder auch wenn dein Herz dich anklagt. Ich lebe nicht mehr für das Gesetz. Ich lebe nicht mehr für den Gesetzlichen in mir, sondern ich kann ganz frei für Gott leben. Zweite These, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist der Anfang von Vers 20 bei mir. Bei manchen habe ich gesehen, ist es auch am Ende von Vers 19 noch. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Punkt im Original. Ich lag wach wegen diesem kleinen Satz. Das sind im Griechischen zwei Wörter, die so schlicht und einfach daherkommen, aber so viel bedeuten. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich werde nicht mehr bestraft werden für meine Sünden. Christus hat meine Strafe getragen. Und das ist so real, als wäre ich derjenige gewesen, der bestraft worden ist. In Gottes Augen bin ich schon bestraft, gekreuzigt, tot. Was kann man denn einem Toten noch antun? Oder warum würde Gott mich dann jetzt immer noch bestrafen wollen, wenn meine Strafe, wenn ich die schon getragen habe, sozusagen? Das wäre ungerecht, zweimal zu strafen. Er kann nichts mehr gegen mich haben. Er sieht in mir einen Gekreuzigten. Zu Recht gekreuzigt, aber eben nicht selbst gekreuzigt, sondern Christus ist für mich gekreuzigt. Ein Christ kann sagen, ich muss mich nicht mehr fürchten, dass ich für meine Schuld verdammt werde. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da ist niemand mehr da, den man verdammen könnte. Ich muss nicht mehr versuchen, meine Schuld zu sühnen. Meine Schuld selbst zu sühnen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich muss mich nicht mehr für etwas Besseres halten, wenn mir mal was gelingt. Und ich muss mich auch nicht schämen, wenn ich versage. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist auch der Tod des eigenen Egos. Das Ich ist gekreuzigt. Galater 6, Vers 14, da sagt Paulus, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen. Also ich habe nichts mehr, mit dem ich angeben will. Ich will mein Ich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich will mich nicht mehr rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Ich und die Welt, die haben ja schon eine spannende Symbiose irgendwie. Ne? Die Welt und das Ich sagt, ich will erfüllt werden, und die Welt sagt, ich will dich erfüllen. Oder sie tut zumindest so, als hätte sie unser Bestes im Sinne. Und da sagt Paulus, dieses Spiel muss ich nicht mehr mitmachen. Ich bin für die Welt genauso tot wie für die Sünde. Also die zweite These, ich bin mit Christus gekreuzigt. Kann man sich immer wieder selbst sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist die Wahrheit über mich. Das will ich glauben über mich selbst. Die dritte These, Christus lebt in mir. Vers 20 in Kapitel 2. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Gott sein Kind ansieht, also auch dich, wenn du an ihn glaubst, dann sieht er nur den innewohnenden Christus und noch das, was dich sozusagen ohne Sünde als Persönlichkeit ausmacht. Wir können das meistens nicht trennen. Ne? Also ich kann ganz schlecht sagen, bei mir selbst, ist das jetzt einfach so, wie ich bin? Oder ist das etwas, das Gott irgendwann abschaffen wird? Also ist das okay? Ist es okay, wenn man jemand ist, der ganz viel redet? Oder ist das eigentlich etwas, das man im Himmel nicht mehr machen wird? Weil man dann gelernt hat, wo viel Gerede ist, ist auch viel Sünde. Gibt es eine heiligere Version von mir selbst, sozusagen? Aber Gott kann das sehen. Und da, wo irgendein Mangel wäre oder ist, der ist ja da, da sieht er nicht mehr mich oder dich, sondern den innewohnenden Christus perfekt in seinen Augen. Christus lebt in mir. Da geht es um die Gegenwart Gottes bei seinem Volk oder in mir. Das ist der Garten Eden in meiner Brust. zum Mitnehmen sozusagen. Ein Paradies im Herzen. Gott ist gegenwärtig. Die Nähe Gottes ist vielleicht wirklich das Thema in der Bibel, in der gesamten Bibel. Von Anfang bis zum Ende geht es darum, dass Gott da ist. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um den Lebensstil auszuführen, der aus diesem Satz wachsen kann. Christus lebt in mir. Das ist jeden Tag einfach zu glauben, dass Jesus da ist. In meinem Leben, in meinem Alltag, in mir. Dass ich in seiner Gegenwart bin und er in meiner. Beim Aufwachen, beim Frühstück, beim Arbeiten, bei der Gemeinschaft, im Gebet. Kein Christ muss das Gefühl haben, dass seine Gebete nur bis zur Decke gehen. Die müssen nicht mal bis zur Decke gehen. Er ist in uns drin. Die müssen fast nur passieren, sozusagen, damit er sie hört. Und manchmal nicht einmal das, ne? Wie beruhigend ist das im Alltag? Christus lebt in mir. Wie motivierend, wenn du zum Beispiel denkst, oh nein, jetzt ist wieder so eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzusagen. Was soll ich denn jetzt machen? Dann kannst du sagen, Christus lebt in mir. Es kann doch nichts schief gehen. Oder in Versuchung, Christus lebt in mir. In Herausforderungen. In Stress. Aber hier muss man auch über unsere Gesellschaft nachdenken. Unser Motto ist ganz schnell nicht Christus lebt in mir, sondern mein Smartphone lebt in mir. WhatsApp lebt in mir. Es ist so ein Bedürfnis da. Wir zerstreuen uns, aber er sammelt uns. Zu sich und zu uns selbst. Das ist dann kein Widerspruch mehr. Jetzt sage ich mal etwas, das ich wirklich normalerweise nicht sagen würde zu dir. In dir steckt Potenzial. Also in dir steckt Jesus Christus. Ist dir bewusst, was für ein Potenzial das hat? Für deine Beziehungen. Für deine Ehe. Für deine Familie. Christus lebt in mir. Wie toll wäre das, wenn man nach deinem Tod sagen könnte über dich, einfach nur er oder sie hat die Gegenwart Gottes genossen. Nicht, der hat das und das gebaut und das erreicht und das überlebt und so viel getan, sondern er hat Gottes Gegenwart in seinem Herzen gehabt, sein Leben lang. Er ist einfach oder sie ist einfach in seiner Nähe geblieben. Paulus sagt damit auch, wenn er sagt, Christus lebt in mir, er gibt mir die Kraft, gottgefällig zu leben. Es ist das Wort Leben hier, das fängt in der Bibel schon an mit und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen und zieht sich durch die ganze Bibel bis zu Sätzen, wie, wo Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben oder ewiges Leben. Das ist das Leben, das in Christus in uns wohnt und das wir leben, wenn er uns lebt. Wie oft wünscht man sich als Lehrer zum Beispiel, dass man seinen Schülern irgendwie wirklich helfen könnte? Als Lehrer ist man ja gewissermaßen der Unfähigkeit seiner Schüler ausgesetzt. Hoffnungslos manchmal, hilflos. Man kann ja nicht, von außen kann man nur so viel tun. Ich kann nur die richtige Umgebung schaffen. Ich habe meine Zeit von 8 bis 9 oder so lang, wie die Stunde geht. Ich habe vielleicht mein gutes Material. Vielleicht habe ich als Lehrer sogar mal einen guten Tag. Vielleicht hat der Schüler sogar einen guten Tag. Aber die Grenze ist schon allein durch die Kommunikation so bitter, dass man ganz neidisch sein könnte auf einen Lehrer wie Jesus, der von innen lehren kann. Nicht so von außen, wie wir das machen müssen. Er ist unser Lehrer im Innern, er lebt in mir. Welcher Lehrer hat hat solche Einflussmöglichkeiten. In Kapitel 4, Vers 6 sehen wir, wie er von innen heraus arbeitet, wenn er in uns lebt. 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Also er hat den Geist in unsere Herzen gesandt, weil Jesus da auch ist. Das ist, was er meint, wenn er sagt, Christus lebt in mir. Gott lebt in mir. Der Auferstandene lebt in uns. In Kapitel 5, Vers 16, da sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Diesen Einfluss hat Jesus auf dich, von innen heraus deinen Lebensstil zu bestimmen. Diese Kraft ist da. Wir müssen von so einem, vielleicht ist es auch was Reformiertes, durch unser Menschenbild haben wir vielleicht einen Heiligungspessimismus, der ein bisschen bremst. Aber hier sagt Paulus, der ja auch gesagt hat, in mir ist nichts Gutes. Er sagt trotzdem, Christus lebt in mir. Und das muss auch sozusagen Folgen haben. Christus ist kein Drückeberger. Er ist nicht so wie ich, wenn es um meine Heiligung geht. Er schiebt die nicht auf. Er macht keine Ausreden, sondern er packt direkt an. Kapitel 5, Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werden, vom Geist geleitet werden, Christus lebt in mir. Ich werde vom Geist geführt, gezogen, an den richtigen Ort gebracht. Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Christus lebt in mir und bringt seine Frucht von innen heraus hervor. Statt wie jemand, der von selbst sagt, ich will von außen durch das Gesetz sozusagen von außen versuchen, Früchte an mich dran zu kleben und mich hinzustellen und sagen, ich bin fruchtbar gewesen. Das ist was ganz anderes, als wenn Jesus von innen heraus wirkt. Also wie toll wäre das, wenn ich als Lehrer im Englischunterricht die Möglichkeit hätte, dass die Vokabeln von innen heraus aus dem Schüler herauskommen, anstatt dass ich sie an die Tafel schreiben muss und ihm einbläuen muss oder so. Oder 10-mal wiederholen muss, immer alles wiederholen, damit es reinkommt. Aber es ist schon drin, wenn Jesus in dir lebt und muss nur wachsen und herauskommen. Also das war die dritte These, Christus lebt in mir. Die vierte These, ich lebe im Glauben. Ist immer noch Vers 20, so die Mitte. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also in diesem Leben, in diesem Körper sozusagen, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Betonung ist hier von dem Satzbau. Bei uns guckt man dann, ne, was will er eigentlich hauptsächlich sagen, aber rein vom Stil her ist es der Glaube, der hier im Mittelpunkt steht. Ich lebe im Glauben. Wir leben einerseits im Fleisch, in dieser gefallenen Welt, als fleischliche Wesen sozusagen, in einer fleischlichen Welt. Aber für uns als Christen heißt das, wir leben im Glauben. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Auch wenn wir jetzt vieles noch nicht sehen, wir glauben doch, dass Gott etwas tut. In Kapitel 1, Vers 4 sehen wir vor allem, was wir glauben. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er liebt uns. Hier ist die Rede davon, er liebt uns und hat sich für uns hingegeben in den Tod
am Kreuz. Kapitel 3, Vers 14, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht ja geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, also zu uns. Jesus ist für uns, für dich am Kreuz verflucht worden, ein Fluch geworden sozusagen, damit der Segen, den Gott schon so lange versprochen hat für die Heiden, endlich zu uns kommt, endlich zu dir und mir. Der Fluch, der uns hätte treffen sollen, den hat er auf sich genommen. Und der Segen, der auf ihm ruht, den empfangen wir durch den Glauben. Da steht auch immer, er hat geliebt. Ich lese nochmal vor, Vers 20 von Kapitel 2. Ich glaube, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die historische Tatsache des Christentums. Das liegt in der Vergangenheit und ist deshalb, wie soll ich sagen, es ist geschehen. Ne? Oft sagt man, es ist geschehen, wenn etwas halt geschehen ist. Es ist wirklich passiert und wir glauben daran, er hat uns geliebt am Kreuz durch diese Tat. Und in diesem Glauben leben wir. Der Glaube ist, er hat uns lieb. Es ist alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch, bei den Verheirateten ist, oder es reicht ja schon, wenn man überhaupt einen Partner hat, um das zu erleben. Für mich ist das oft so mit meiner Frau, wenn ich gegen sie gesündigt habe, wenn ich oder irgendein Konflikt da ist sozusagen und ich würde gerne mich versöhnen, aber die Zeit ist nicht da. Entweder, was weiß ich, im Moment ist es so, Johanna arbeitet und ich studiere. Das heißt, manchmal bin ich viel früher zu Hause als sie. Und wenn ich dann schon den ganzen Tag etwas auf dem Herzen hatte und denke, ich würde jetzt wirklich gerne das mit ihr ansprechen und klären und die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen und so weiter, dann ist es aber noch nicht so weit. Die kommt halt erst um 5. Und bis 5 Uhr quäle ich mich, weil ich so harmoniebedürftig bin und denke, wann kommt sie, wann können wir das klären? Weil ich dann das Gefühl habe, es ist alles verloren, es steht etwas zwischen uns. Und warum quäle ich mich so in dem Moment? Weil ich nicht an die, es sind ja objektive Tatsachen, an die ich nicht denke in dem Moment. Erstens, wir sind beide grundsätzlich sehr versöhnungsbereite Menschen. Dann könnte ich ja mal denken in meiner Sorge. Zweitens, wir haben uns schon ganz oft versöhnt. Wir können das. Wir haben das ja schon viele Male erfolgreich getan. Warum mache ich mir solche Sorgen? Und drittens, es kann sich ja nur noch um Stunden handeln und dann werden wir uns sehen und uns versöhnen. Und da, die Zeit ist dann gekommen. Aber warum denke und fühle und handle ich dann immer wieder so, als wäre unsere Beziehung völlig zerstört? So fühlt es sich im ersten Moment an, weil ich eben nicht auf diese objektiven Tatsachen schaue, die ich aufgezählt habe. Und genau so machen wir es mit Gott. Noch hatten wir nicht die Zeit für dieses Versöhnungsgespräch. Also damit meine ich, noch habe ich nicht vor seinem Thron gestanden, vor seinem Richterstuhl, und aus seinem eigenen Mund gehört, geht hin, ihr Gesegneten meines Vaters, in das Reich, das euch von Ewigkeit her bereitet ist. Ich habe dieses Gespräch war noch nicht. Ich muss glauben, was mir ein Prediger sagt oder was ich lese, aber ich werde noch nicht akustisch die Stimme hören, ich vergebe dir, so wie Johanna mir sozusagen akustisch sagen kann, ich vergebe dir. Und dann ist es gut. Ich muss noch warten bis zu diesem Tag bei Gott, wenn es wirklich sozusagen sitzt in mir. Und so lebe ich bis dahin im Glauben daran, dass dieser Tag kommen wird. Weil ich vergesse über Gott die objektiven Tatsachen, er ist grundsätzlich sehr versöhnungsbereit. Er hat sich schon oft versöhnt. Ich bin ja jetzt nicht gerade der erste Christ in der Menschheitsgeschichte, der darauf wartet, mit Gott versöhnt zu sein. Er kann das. Er hat schon ganz oft gemacht. Und es kann sich auch sogar nur noch um Stunden handeln. Und dann stehe ich auf einmal vor ihm. Und dann werde ich meinen Erlöser sehen. Und bis dahin müssen und dürfen wir glauben an den Sohn Gottes, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Das Fazit, ich wiederhole nochmal die Thesen. Erstens, ich bin dem Gesetz gestorben, also ich lebe nicht mehr, um das Gesetz zu erfüllen, sondern ich lebe für Gott. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Christus lebt in mir und ich lebe im Glauben. Das Fazit ist, Paulus Evangelium ist das wahre Evangelium. Das falsche Evangelium, und ich lese nochmal Vers 21, wo Paulus das abschließt, er sagt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das falsche Evangelium lautet, die Guten kommen in den Himmel. Sprich, du kannst dir den Himmel eröffnen, indem du Gutes tust, indem du die Gebote hältst. Das ist das Mantra jeder Weltreligion. Du hast es irgendwie selbst in der Hand. Aber Paulus sagt, wenn du so gut bist, dass du keinen Mittler brauchst, dann ist Jesus doch umsonst gestorben. Das wahre Evangelium lautet, durch Jesus allein werden wir von schuldig zu unschuldig und von unrein zu rein in Gottes Augen. Allein durch den Glauben. Und dieser Glaube ist es, der für die Veränderung in deinem Leben zuständig ist, nicht das Gesetz und nicht deine eigene Anstrengung. Der Glaube verändert jeden Menschen, der glaubt, und zwar sein ganzes Leben, jeden Lebensbereich, sein ganzes Leben lang. Denn Christus lebt in mir. Amen.